Herzlich willkommen. Ich weiß, mea culpa, mea maxima culpa. Es hat lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert. Aber wir sind wieder da. Es gab viel zu tun, viel Ablenkung. Kalin musste mal eben 16 Kilo abnehmen. Philipp musste ein paar hundert Kilometer rennen. Und der Carsten wollte den Chio-Chips-Karton-Dosen an einem Abend essen Weltrekord brechen.
Natürlich, und jeder macht erfordert. Was Gutes, nur ich nicht. Ich verstehe schon.
Wieso Chio-Chips essen, wenn das nicht positiv besetzt ist, dann weiß ich auch nicht.
Also ich hab in meinem Zusammenhang gelesen, dass Leute davon geträumt haben, dass ich sterben werde oder nur noch 30 Kilo wiege, was mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst macht.
Und Carsten ist knappe 200 Kilometer geschwommen. Ne, Carsten?
Müsste ich mal durchrechnen, aber ich bin ganz schön
geschwommen. Ja, rechne mal durch.
Besonders beim Podcasten, da schwimme ich häufig.
Genau. leider auch eine traurige...
Jetzt bräuchte man...
Ja?
Ich wollte sagen, Philipp, jetzt bräuchte man eine Effektpistole für solche Kastenspitzen.
Genau, für diese Karlauer. Leider eine eher traurige Nachricht. Der Memo ist erstmal für unbestimmte Zeit entschuldigt, wie man in der Schule zu sagen pflegte. Und er kommt vielleicht mal irgendwann wieder, aber er ist durch beruflich und privates Einspannen, er ist ja Vater geworden, das hat er ja selber mal hier im Cast erwähnt, und er kriegt es einfach nicht mehr hin, und dann macht man lieber einen Cut, und er wird sicher irgendwann mal wieder zu Gast sein. Er ist also nicht aus der Welt, aber erstmal wird er eine Weile nicht dabei sein, und ich bin darüber genauso traurig wie ihr wahrscheinlich, aber was soll's, wir müssen weitermachen, wir müssen euch entertainen, wir müssen euch gute Filmtipps bringen, und deswegen heute kein Roundup, sondern endlich mal wieder ein Themenpodcast. Wir haben bis jetzt einen, wenn ich mich nicht täusche, einen Podcast gehabt, der sich nur auf einen Regisseur bezogen hat, und das war Quentin Tarantino damals, und wir haben wieder einen. Und im Grunde, finde ich, liegt es schön auf einer Linie, weil der Regisseur, den wir jetzt haben, der hat doch ein paar Gemeinsamkeiten mit Quentin Tarantino, weil er einerseits sehr viele Leute beeinflusst hat, andererseits ein bisschen in allen Genres zu Hause war. Und der einzige Unterschied ist aber, dass er schon eine ganze Weile weg vom Fenster ist. Er war nämlich vor allem Mitte 60er bis Anfang 80er aktiv. Und er ist, und deswegen war es uns ein bisschen auch eine Herzenssache, leider nur bei den absoluten Superfilm-Freaks bekannt und leider auch nicht mal da bei allen, weil er irgendwie, obwohl er auf internationalen Bühnen unterwegs war, nie so den richtig großen Durchbruch geschafft hat, beziehungsweise nie so bekannt geworden ist, wie es eigentlich sein müsste, weil er hat unglaublich viele gute Filme gemacht und meines Erachtens auch unglaublich viele Filmemacher, die wir, wie wir sie lieben, also mit Sicherheit auch Tarantino beeinflusst, und wir sprechen natürlich von Jacques Brugge. Und wir haben jeder zwei Filme uns ausgesucht. Ich hoffe, wir kennen das ja, dass wir dann oft nach einem Film schon denken, ey, fuck, wir haben die Stunde schon voll, wie viel machen wir? Aber wir haben uns diesmal auf zwei Filme beschränkt. Und
Ich will nur eine Sache einwerfen. Du hast gesagt, irgendwie, der wäre in vielen Filmgenres zu Hause, aber das ist halt bei Tarantino, finde ich, bei weitem nicht so. Also Tarantino hat meines Wissens zum Beispiel auch noch keinen Sci-Fi-Film gemacht, oder?
Nee, das stimmt. Aber er ist nicht genrescheu, und er ist ein Genre-Fan. Das stimmt. Ja, das stimmt. Eigentlich kann man ihn fast besser mit Spielberg vergleichen, weil Spielberg, vergisst man oft, ist ja extrem bei Dramen, bei Science Fiction, bei Action, bei Klamauk, der ist ja eigentlich bei voll vielen Sachen zu Hause.
Aber hast du eigentlich ein bisschen rausbekommen, was inzwischen aus dem geworden ist? Weil ich habe
also keine teilweise Ahnung. Wirklich. Ist sowieso sauschwer, Infos über ihn zu finden. Wahrscheinlich, weil er eben Europäer war, obwohl er ja in Amerika gearbeitet hat. Aber ich weiß nicht, ob er tot ist, zum Beispiel. Aber es gibt ja einige Regisseure, von denen man dann auf einmal hört, ist gestorben, wo man dachte, der wäre schon lange tot. Das ist halt irgendwie dann doch anders als mit Schauspielern. Nee, also von daher.
Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass er in einer Kommune in Frankreich auf einem Bauernhof leben würde, was eigentlich zu diesem ziemlich abgefahrenen Typ super, oder?
Würde passen. Also ich finde es halt krass, die Wikipedia-Seite ist halt relativ kurz, ja. Also da steht halt kaum was drin. Ja, also finde ich krass.
Ja, aber hast du mal den Diskussionsverlauf gelesen? Das ist, weil da andauernd irgendwelche Leute was rumlöschen. Und du weißt ja, wie die Wikipedia-Nazis zum Teil sind. Wenn du halt keinen Beleg hast, wird es halt rausgeballt. Also ich habe selten so einen geilen Diskussionsverlauf gelesen, wo wirklich sich da Leute angefeindet haben mit ihren Titeln. Ich bin studierter Filmwissenschaftler, Ausrufezeichen und überhaupt. Aber war spannend zu lesen. Aber vielleicht sollte man auch mal langsam nennen, wer es überhaupt ist, Philipp, oder?
Ja, Jacques Brüsch, habe ich schon gesagt. Jacques Brüsch. Ich fange auch gleich mal an mit einem von Jacques Brüschs, also mein Lieblingsfilm. Ich fange gleich mit meinem Lieblingsfilm an und ich bin ja überrascht, dass ihr den nicht genommen habt. Also bei Carsten hatte ich es mir gedacht, dass ihm das Thema irgendwie zu grenzwertig ist. Hm. Aber im Grunde ist es ein Science-Fiction-Film. Ich spreche von Jack Crumridge mit Paul Newman aus irgendwas in 70er Jahren. Ich habe den, ich weiß nicht, die Jahreszahl. Und zwar spielt Paul Newman Jack Crumridge, der Wissenschaftler ist und eine Zeitmaschine baut. Und im Gegensatz zu normalen, im Grunde ist es wie bei Die Fliege, weil er baut die Zeitmaschine eigentlich bei sich zu Hause oder zumindest ist kein Wissenschaftlerteam oder eine Firma, die dahinter steht. Und zwar auch aus pur egoistischen Gründen. Und zwar möchte er in die Vergangenheit reisen und seinem jungen Ich, ich will es auch nicht spoilern, auf jeden Fall davor bewahren, gewisse Fehler zu machen und sich natürlich einen pekuniären Vorteil zu verschaffen. Also wir kennen das, wenn ich jetzt 30 Jahre zurückgehen würde, dann würde ich mir Apple-Aktien kaufen oder so in die Richtung. Und ein das ist auf jeden Fall
pekuniärer Vorteil vom lateinischen Wort Pecunia-Münze. Wunderschön.
Ja, Wahnsinn.
Entschuldigung, dass ich ein bisschen Niveau reinbringe. Auf jeden Fall kommt er irgendwann in der Vergangenheit an und er findet sich auch selber, was ja übrigens in manchen Zeitreisefilmen oder Geschichten immer so das absolute No-Go ist, dass man sich selber über den Weg läuft, dass man das auf gar keinen Fall machen soll. Und was dann passiert, hat schon fast, nicht mal Homo Faber-eske, sondern es ist eigentlich eine viel interessantere Geschichte. Und deswegen finde ich den Film eigentlich schon von der Geschichte so geil, weil er sich in sein jüngeres Ich verliebt. Das jüngere Ich spielt er nicht selber. Also wir haben nicht dieses klassische mit zwei Kameras und immer über die Schulter gefilmt, sondern jemand, der ihm nicht mal so wahnsinnig ähnlich sieht. Mir fällt der Schauspieler auch nicht ein. Ich kenne ihn auch nur aus, glaube ich, sonst einem Film. Und das, was dann sich daraus entspinnt und vor allem diese Sexszene, die aus heutiger Sicht absolut harmlos ist. Also Brokeback Mountain ist im Grunde Hardcore-Porn dagegen. Aber die hat ja dafür gesorgt, dass der erst in den Südstaaten komplett gebannt wurde. Cool, wir hatten damals die 70er Jahre, aber ich finde es trotzdem, es gab auch damals schon schwulen Kino und es ist so prüde gefilmt, aber dadurch ist der Film eigentlich in Amerika, hat der letztendlich nicht stattgefunden. Also er ist in irgendwelchen, wahrscheinlich in New York und San Francisco oder so gelaufen. Und ich fand das, wofür er dann seine unrühmliche Bekanntheit erlangt hat, nämlich diese Sexszene und diese moralischen Fragen, finde ich eigentlich so harmlos, dass es schade ist, weil nämlich diese Prämisse, ja, also bei Homo Faber, dass man mit seiner, ich möchte jetzt nicht Homo Faber auch noch spoilern, ist euch ein Begriff, oder?
Da muss ich zu Schulzeiten lesen.
Genau.
Ich habe mir da einen schönen Begriff für den Urwald gemerkt oder eine Bezeichnung für den Urwald. Dort, wo man hinspuckt, gedeiht's.
Aha, okay. Auf jeden Fall hat diese Prämisse, dass man mit seinen eigenen Kindern, auch wenn man nicht mal weiß, dass das natürlich ein absolutes Skandälchen ist, oder ein Skandal, warum mache ich das kleiner als es ist, ist ja schon eine Sache. Aber wo ist die moralische Geschichte, inwieweit man sich in sich selber verlieben kann? Oder hat das was mit Narzissmus zu tun? Hat das was mit dieser Sehnsucht, wieder jung zu sein, zu tun? Ich fand, dass das, ich weiß nicht, ob ihr beide den Film gesehen habt, dass das Brüsch das super geil umgesetzt hat. Und ich persönlich, ich meine, es mag sein, dass ich den Film halt super lieb, aber ich finde, dass das wahrscheinlich Newmans beste Rolle ist und ich es immer noch eine Tragödie finde, dass er dafür nicht mal für einen Oscar nominiert war. Aber vielleicht die interessanteste Zeitreisegeschichte, auch wenn sie ein bisschen arthausig ist. Und wie übrigens bei Jacques Brüsch mir öfter aufgefallen ist, die Special Effects, ja, die sind so gemacht, dass, wie man sie aus heutiger Sicht wahrscheinlich viele Regisseure, die damals Filme gemacht haben, sagen würden, ey, ich gehe zurück und verzichte lieber auf diese billigen Effekte und umgehe die und lass es dadurch auch heute noch, also sie sind alle super gut gealtert, weil man kennt ja diese wenn man jetzt einen alten Star Trek oder Superman Film guckt, dann lassen die ihn halt fliegen und dann sitzt er da halt vor irgendeinem Greenscreen und es sieht halt total unecht aus, aber er hat das ganz gut umschifft, aber es ist trotzdem sehr glaubwürdig, auch heute noch, also man kann sich den Film heute immer noch angucken, ja.
Keiner Einwurf, hast du das eigentlich auch eben in Bezug auf den Film mitbekommen, dass Lucas da viele von den FX-Spezialisten dann auch eingekauft hat?
Nee, also, das ist diese Trivial-Sachen, obwohl es Trivial bin ich immer schlecht, aber nee, wusste ich nicht, aber sie sind halt super reduziert, mit den Mitteln, die man damals hatte, finde ich, Maximales rausgeholt, aber der Film ist ja auch in dem Sinne kein Effektfilm. Also niemand wird den Film wegen seinen Effekten gucken, obwohl nachher, wo es dann diese Zeitloch und dieses, wo er dann anfängt, sich, ich will nicht spoilern, diese Auflösungsgeschichten und so, sind schon für damalige Zeit extrem geil und sehen heute noch geil aus. Aber ich finde, was mich an dem Film halt interessiert, ist dieses Dilemma, in dem er drin ist und in dem der Junge drin ist, der ja am Anfang gar nicht weiß, dass das sein eigenes Ich aus der Zukunft ist, was ihn anspricht. Sprich, stell dir vor, bei dir kommt auf einmal ein alter, sehr schlanker Mann steht vor dir, Khalil. Würdest du dann davon ausgehen, dass du das in der Zukunft bist?
wenn er eine selbstgedrehte Zigarette im Mund hat, ja.
Okay. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr faltiger mit gelber Raucherhaut.
Und mit einer Menge Tätowierungen,
genau.
Und Menge Tätowierungen.
Ja, die Tätowierungen verraten es natürlich. Wer dann so einen Kiefer Sutherland-Vampir hat, da bist du natürlich schon mal dann ziemlich oft auf der sicheren Seite. Carsten, hast du den gesehen? Hast du Jack Rumbridge gesehen?
Nee, aber ich habe einfach die ganzen Filme, die ihr alle genannt hattet. Also ich hatte halt nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten und ich habe es wirklich nur geschafft, mir meine beiden anzugucken. Ich muss gestehen, ich habe auch bei YouTube mir halt irgendwie dann so ein bisschen die Trailer angeguckt, falls welche gab, ist ein bisschen schwer zu finden. Aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber das, was du gesagt hast, klingt auf alle Fälle schon mal sehr spannend, obwohl ich muss halt gestehen, so mit innerem Konflikt und so, da weiß ich nicht, ob das so die beste Abendunterhaltung ist, aber...
Guck's dir einfach mal an. Nicht genau. Von vornherein wieder abhaken, nur weil sich Männer eventuell in den Po ficken, das sieht man auch so nicht, Carsten. Wenn ich dich... Aber guck's dir einfach mal an und lass dich nicht... im Notfall kommt er mal bei der Stimme des Volkes dran.
Und danke.
Danke. Khalil.
Ja, eigentlich passt mein nächster Film auch wunderbar rein. Ich weiß, Philipp, du kennst Voile bestimmt, weil das ist auch um die Zeit rum entstanden. Also ich glaube sogar kurz nach dem, was du jetzt vorgestellt hast. Ist aber in Frankreich gedreht worden mit französischer Kohle und war auch Brüs erster Film, den er auf dem europäischen Festland gedreht hat, der auch wirklich für einiges an Stimmung in Cannes gesorgt hat. Und Brüs einzige Reaktion auf die Reaktionen in Cannes waren, der europäische Film wäre tot. Ja gut, dass er das nachher nicht mehr so gesehen hat, das haben wir ja teilweise dann in späteren Filmen auch noch mitbekommen. Kurz mal zwischengefragt, dass ich ein bisschen was auf die zur Story sage. Kennt ihr denn beide?
Ich kenne ihn.
Hast du den... Du kennst den Kasten, hast du reingeschaut?
Nee, also dafür habe ich keinen Trailer gefunden. Nee, aber ich...
Ja, es ist ein scheiß Trailer. Schau dir den Film an. Also bei mir ist es übrigens auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, ob es dazu einen Trailer gibt. Es ist schon eine ganze Weile her, aber ich habe ihn gesehen.
Ah, okay. Also Voile handelt von der taubstummen Anna, die mit ihrer Tochter in einem Einsiedlerhof in Frankreich lebt und dort von der gesamten Bevölkerung geschnitten wird, weil es umgeht, dass sie in Paris in der großen Stadt wahnsinnig gehurt hat. Also die wird einfach so geschnitten auf jede erdenkliche Art und Weise. Und das dunkle Geheimnis, was soll ich das jetzt spoilern? Ja, ich muss es, weil das ist kommt schon relativ früh im Film raus, ist, dass ihre Tochter bei einer Vergewaltigung entstanden ist, die wohl mehrere Leute hintereinander bei ihr begangen haben, sodass nicht mal klar war, wer ihr Vater ist. Das Ganze ist auch in ziemlich bedrückenden Schwarz-Weiß-Bildern erzählt. Eben diese Stimmung in diesem Einsiedlerdorf kommt wahnsinnig übel rüber. Und was den Film besonders macht, was Bush da wirklich schon lange, lange Zeit vor einem Straw Dogs und ähnlichem rausgegriffen hat, ist, dass sich der Film in der Hälfte von einem Drama um diese Frau hin zu einem Rape-and-Revenge-Drama entwickelt. Und zwar, dass die Anna und ihre Tochter eben ein Mann nach dem anderen in diesem Einsiedlerhof gefangen nehmen und ihn, ja, foltern kann man so nicht sagen, aber ihn zu sexuellen Dingen mehr oder weniger zwingen. Vieles ist da angedeutet natürlich. Ich meine, man darf die Zeit Anfang der 70er auch einfach nicht vergessen. Aber für die damalige Zeit ist es harte Kost. Also der katholische Film, den hat den Film auch mal wieder ein Verbot für diesen Film gefordert. Und soweit ich so ein bisschen die Presseberichte aus der Zeit gelesen habe, muss es wirklich in Kanda ein halber Aufstand gegeben haben. Geil ist übrigens auch, dass die Emma, die Zeitschrift Emma, der Royal zu den wahrscheinlich Top 20 Filmen, frauenverachtetsten Filmen erzählt, wobei das eigentlich gar nicht Bruce Absicht war, weil
Blödsinn. Wieder mal von der
Emma. Weil
ich hatte eher auch
trotz an das weiße diesen Band. Rape and Revenge Ding.
Ja, eben.
Es geht so ein bisschen in die Richtung Weißer Band, aber greift die Thematik, finde ich, um einiges heftiger auf irgendwo.
Ja.
Weil dieser Film ist so wahnsinnig bedrückend und was auch Brüsch ganz toll gemacht hat, ist, dass er da mit Techniken aus dem deutschen Expressionismus, also Caligari und so weiter, arbeitet. Viel Schatten und die Dialoge teilweise auch sehr ans Godard-Filme erinnern. Also oft sehr einsilbige Dialoge aneinander vorbei, auch ein bisschen. Er hat da wirklich eine Mischung aus ganz vielen Sachen gemacht. Und dieses Rape and Revenge, was der Film aufgreift, das ist natürlich schon für die damalige Zeit harter Tobak, aber er wollte da einfach auch mal dieses Schwache der Frau untermauern, dass eine Frau durchaus eine starke Persönlichkeit sein kann und sich an ihren Peinigern auch irgendwo rächen kann. Und das ist ein Wahnsinnsfilm, der mich wirklich mitgenommen hat. Das ist definitiv nichts, was ich in irgendeiner Form jetzt abends oder mal gemütlich zum Fernsehschauen anschauen möchte. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland nach wie vor keinen DVD-Release dafür. Ich habe hier eine DVD aus USA. Das war Print on Demand, das ist ja jetzt das Neueste und soweit ich weiß, wollte der damalige Verleih den Film dann, weil man sich eben doch was anderes drunter vorgestellt hat, weil man eben
dachte, aber ich hab ihn mal im Fernsehen gesehen.
Ja,
für ewig. In Deutschland.
Aber das war, ich glaube, wenn ich mich
wahrscheinlich nicht schwer beschnitten.
Das glaube ich nicht, dass der geschnitten war, weil also ging das so um die 75 Minuten?
Das weiß ich nicht mehr.
Ah, okay. Wie lange aber ich glaube,
der normale Filmlänge
fühlt sich an. Kann es so Ende 70er, Anfang 80er irgendwie gewesen sein?
Na, ich glaube eher Mitte, Ende 80er.
Ich habe den bei, irgendeiner Filmreihe gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr beide euch dran erinnert. Ich bin ja ein alter Sack. Aber es gab im ersten und im zweiten immer mal wieder echt coole Filmreihen.
Der fantastische Film.
Der fantastische Film oder Sommerkino oder so. Und da habe ich den mal nachts gesehen und habe nur gedacht, boah, was für ein abgefahrenes Ding. Und also wirklich, das war ein Film, wo mich danach ratlos zurückgelassen hat, weil ich meine, diese Anna kommt so wahnsinnig stark rüber. Es war wirklich einer, ich meine, klar, Russ Meyer hatte natürlich auch so den Typ starker Frau und so, aber das Ganze ging ja schon dann viel zu sehr in die Richtung Pulp. Aber das war wirklich so eine Frau, wo du gemerkt hast, da ist ein Punkt da, die über den, und sie macht es eben, weil sie auch nicht möchte, dass ihre Tochter als Opfer in dieser Gesellschaft aufwächst. Und ich habe auch in dem Zusammenhang jetzt gelesen, dass ganz viele dieser Rape and Revenge Themen auch unter anderem diesen Royal als durchaus öfters mal als Präferenz angeführt haben. Aber es ist ein wahnsinnig verstörender Film, und auch da muss ich sagen, warum der Film noch überzeugt ist, nicht nur eben dieses wie die Story transportiert wird, sondern einfach auch die Filmarbeit. Weil Brüsch war eben was das betraf, einfach, kann man schon fast sagen, irgendwo ein Nazi, der auf alles einen Daumen hatte, also auf die Kamera, auf den Ton, und er hat wirklich mit zum Teil Einstellungen gearbeitet, die für die damalige Zeit einfach sehr ungewöhnlich waren. Und da will ich jetzt nichts auf meinen zweiten Film spoilern, aber wirklich ein wahnsinniges Filmexperiment war. Ich finde es schade, dass der damals in Cannes wirklich so untergegangen ist. Und ich meine, jeder redet heute über Lars von Trier, wie schlimm die Auftritte sind und für was für Skandale. Er sagt, die Leute sollten sich mal überprüfen, den Bericht von damals durchlesen mit Kinos, wo er als Nazi-Faschist beschimpft worden ist. Und wirklich, also absolut sehenswert, Voile. Wer ihn nicht kennt, ein Schaubefehl meinerseits.
Also ich muss auch nochmal erstmal zu dieser Emma-Geschichte, die du gesagt hast, die ich nicht mitbekommen habe. Aber der Witz ist ja, was der Film anders macht als viele Rape-Revenge-Filme, ist, dass er nicht ein Gewaltporn ist. Also
überhaupt,
er ist ja fast mehr Haneke-mäßig. Man guckt sich's nicht an, um geile Torture-Action zu sehen, sondern deswegen habe ich an Weißes Band gedacht, diese schlimme Lage der Frau damals, also so einfach, dass man denkt, fuck, bin ich froh, dass ich nicht in so einer Welt lebe, und dass es so verstörend ist und so gut gemacht auch und so geil.
Und vor allem das Ende habe ich bis heute nicht, also das ist so eins der 10 Filme, wo ich sage, das ist sowas von super prägend gewesen. Es ist so ein düsteres Ende, wo man einfach sagen muss, danach sitzt man da und schluckt und versteht auch wirklich dann die Welt irgendwo nicht mehr. Und wie gesagt, also der Film ist, glaube ich, der war einfach ein Stück zu früh für die damalige Zeit. Ich glaube, wenn der Film heute einen Re-Release hätte auf diversen Filmfesten und so weiter, der würde gefeiert werden. Mich wundert es tatsächlich, dass da noch sich niemand dran getraut hat. Ich denke mal, das ist einfach auch, man weiß ja, wie Brüsch teilweise bei den Sachen war, wo er dann auch zum Teil Filmrechte hatte dran, dass es da einfach eine rechte Frage irgendwo ist. Ja. Carsten, ich nehme an, dir muss ich ihn mal bei der Stimme des Volkes reindrücken, oder?
Ja, ich meine, ich habe mir schon angeboten, dass ich mir alles Mögliche hier angucken werde, weil meine beiden Filme haben mir halt sehr gefallen. Jetzt muss ich halt sagen, ich bin halt auch irgendwie angefixt auf mehr. Aber ich muss auf alle Fälle sagen, deiner klingt jetzt auch auf alle Fälle actionreicher als das, was mir Philipp bisher in seinem
Film erzählt hat. Da täuscht du dich aber ganz schön, also weil der Film ist wahnsinnig langsam in der Erzählung eigentlich. Ja. Bis auf diese Verfolgungsszene im Wald, Philipp, wenn du dich an die erinnerst, die ja komplett ohne Ton umgesetzt worden ist und nur mit Schattenspiel. Wahnsinn.
Ich meine, was man bei allen Filmen sagen kann, ist, dass Brüsch sich immer die Zeit nimmt, um was aufzubauen, ohne dabei langweilig zu sein. Und das hat er mit Tarantino gemeinsam, dass Tarantino macht es halt über den Dialog, dass das im Grunde, welcher andere Regisseur kann heute Szenen machen, wo einfach 10 Minuten Leute an einem Tisch sitzen und sie sind spannend Brüsch konnte das ähnlich gut. Aber Carsten, ich habe ja schon eine Vermutung, welchen Film du vorstellst, aber lass mal hören.
Ja, also ich habe mich natürlich direkt hier um das große Genre Sci-Fi gekümmert, und der Film, der mir halt direkt aus den 60ern, war das glaube ich, in die Augen gesprungen ist, war Konopai.
Oh, geil,
und, super. Erste ist, am Anfang dachte ich so, scheiße, habe ich jetzt schon 15 Mal gesehen, denn da habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht, dass ich mich da vorher so ein bisschen drüber informiert habe. Es ist halt, und ich glaube, die Geschichte kennt inzwischen jeder, diese Geschichte von Body Snatchers oder halt noch eher älter, der alte Heinlein-Roman Puppet Masters. Also generell die Idee, dass Menschen quasi übernommen werden können von irgendwelchen Außerirdischen. Da gibt es ja auch, weiß ich nicht, 20 Verfilmungen bis in die 90er und bis in die Jahr 2000 rein. Aber das Coole an dem Film ist aber, dass, und das hast du ja auch gerade noch gesagt, Carly, und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, das stand zum Beispiel so auch gar nicht bei TV Tropes, wo ich halt immer viel rumlese, ist, dass der Film halt so ein bisschen mittendrin sich ändert. Aber ich kann ja einfach mal erzählen, wie bei mir halt der Film angekommen ist. Also wie gesagt, ich habe halt am Anfang irgendwie gelesen, das ist halt so diese klassische Body Snatchers-Geschichte. Aber er beginnt eigentlich relativ normal dafür. Man sieht halt relativ am Anfang, wie dieser Komet runterfliegt und dort in einer Waldlichtung aufschlägt. Und auf dieser Waldlichtung fängt es dann halt noch irgendwie an zu brennen. Das passiert alles mitten in der Nacht. Der Punkt ist dann aber, dass am nächsten Tag halt irgendwelche Jugendliche halt, die halt alle irgendwie so einen kleinen Malus haben. Also, ja, wie kann ich das am besten erklären? Da gibt es zum Beispiel so ein Mädchen, das hat eine Brille, so ein eher dicker Typ, der futtert halt die ganze Zeit und die düsen halt oder die tollen quasi durch diesen Wald und treffen halt auf diesen Komet oder das, was halt damals einfach runtergefallen ist in der Nacht davor. Das ist übrigens noch relativ am Anfang ziemlich cool verspielt, denn also für die Jahre, das muss mit sehr viel Handarbeit und Zeichnung gewesen sein, wurde da halt auch viel quasi mit diesen Rauch- und Schweif- und Gluteffekten des Kometen halt die ganzen Schauspieler und der Regisseur und so erwähnt. Also du konntest halt die Schrift da drin lesen, aber das ist mir nur so am Nebenrand aufgefallen. Solche Spielereien kenne ich heutzutage ehrlich gesagt nur noch aus James-Bond-Filmen. Aber
ist überhaupt, ist ein geiler Punkt, den du ansprichst. Diese Credits an Anfang von Filmen sind generell in letzter Zeit so lahm geworden. Früher bei Pink Panther und was weiß ich, da waren das richtige Vorfilmchen und auch, ich weiß noch, Roman Polanski, Tanz der Vampire, was weiß ich, da ist noch was Themenbezogenes gemacht worden. Jetzt werden halt irgendwo hier Regie da und so wird mal ab und zu eingeblendet, aber Credits ist eine verschollene Kunst inzwischen. Aber Entschuldigung,
ja, kurze Einwand. Ich bin da ja selber ein bisschen abgeschweift. Der Punkt ist halt, die kommen halt mit diesem, ich sag jetzt mal, Ding aus dem Weltall in Berührung und es wird halt leider nie so hundertprozentig erklärt, wie diese Infizierung stattfindet. Ja, manchmal ist das in Filmen so, dann wird man halt irgendwie gebissen von irgendwie Insekten oder von irgendwelchen Tieren oder halt durch so einen elektrischen Schock oder durch irgendwie Bakterien oder so, aber das lässt er einfach weg. Also das wird gar nicht erzählt. Man merkt nur plötzlich, und das ist auch so, finde ich, von so Jugendlichen ziemlich gut geschauspielert, dass die ganz einfach sich ändern. Also wo halt zum Beispiel dieses Mädchen, das halt irgendwie dann erkennt, dass sie ab jetzt wieder besser scharf sehen kann, die Brille nicht mehr braucht, ja, oder auch dieser dicke Typ, der jetzt ganz einfach, also wo halt so unbewusst in dem Film er so am Anfang die ganze Zeit so snackt und das dann einfach so wegfallen lässt, da merkt man schon irgendwie, es ist denen irgendwie was passiert, aber nicht so offensichtlich, dass irgendwie so zombie-mäßig dann die Leute rumrennen, wie in anderen Filmen dieser Art. Na egal, das passiert alles in den ersten, ich sag jetzt mal, 15 bis 20 bis 30 Minuten des Films und ich dachte die ganze Zeit, ah ja, okay, das geht jetzt so weiter, ja. Aber dann, das ist halt, glaube ich, wieder so ein Brühsting, dann ändert sich dieser Film. Und dann sieht man eigentlich auch erst den eigentlichen Hauptdarsteller. Und das, der hat dann auch halt so ein Love-Interest mit so einer Frau, die eigentlich nur die ganze Zeit raucht, sonst macht die eigentlich fast gar nichts. Aber egal, und halt diesen klassischen Körperfresser-Film ist es ja so, dass er dann erkennt, dass die Leute sich geändert haben, wie halt in diesem Fall die Kinder, und dann versucht, die Leute zu warnen, und natürlich glaubt ihm keiner und all das. Er versucht halt auch am Anfang dagegen anzukämpfen, aber halt nicht brutal, also er bringt da niemanden um. Er erkennt dann aber nach und nach, dass diese Veränderung, dieser Komet, oder das wird ja auch nie wirklich erklärt, dass diese Veränderung, die diesen Menschen näher kommt, also wie sie die Leute verändert, dass das halt sie zu besseren Leuten macht. Und ich habe mir das jetzt hier aufgeschrieben. Der Schauspieler heißt übrigens William Crisp. Ist ziemlich krass, weil ich kannte den vorher gar nicht. Und ich habe da mal gegoogelt und ohne Scheiß locker 150 Einträge bei der IMDb. Also ich war ziemlich baff. Darf ich noch erzählen?
Nicht das Ende.
Okay, ich sag's nur ganz kurz, denn das ist noch halt das Krasseste, ja. Oder ich frage mal einfach andersrum. Wie würdet ihr denn erwarten, dass so ein Körperfresserfilm ausgeht?
Das Ding ist, wir können unseren Zuschauern einen Hint geben. Das Schöne bei Brüsch ist, das hast du ja angedeutet, und ich glaube, wir haben das ja im Vorgespräch festgestellt, dass es wirklich so eine Gemeinsamkeit ist, die meisten seiner Filme haben, ist diese Wendung der Wendung der Wendung. Dass sich vieles ändert, was man eben nicht erwartet dann.
Ich hab übrigens bei, wie hieß dieser Simon Pegg Film, This is the End, ja, oder The Last Days oder The End of the World?
Ja,
The World's End. The World's End, da musste ich an den Film denken. Seit Ewigkeiten, da wussten wir noch nicht mal, dass wir den Brüschcast machen, musste ich sofort dran denken, weil ja die auch so ein bisschen nach dem Motto, komm auf die andere Seite. Eigentlich ist ja alles besser. Aber gut.
Ja, zwei Sachen kann ich noch sagen. Es gibt auch ein paar Sachen, die mir halt nicht gefallen haben. Also zum Beispiel die Musik, also den Soundtrack. Ich weiß nicht, ob Kali, ob du den hast. Also ich würde den nicht kaufen. Das ist halt nonstop Streicher. Ja, also entweder Stille oder, keine Ahnung, Geige, Fiedel, halt alles, was so
ja,
Streicher sind. Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen an so diese klassischen 60er, 70er Jahre Suspense-Element.
Soll ich nochmal verraten?
Wiet und so. Aber da ist es einfach zu viel, ging mir auch einfach irgendwie so ein bisschen auf den Keks.
Soll ich nochmal verraten, Carsten? Ganz kurz wegen dem Soundtrack.
Ja, klar.
Nur wegen diesem Soundtrack habe ich mir die koreanische DVD Special Edition gekauft. So viel zu scheiß Soundtrack. Ich finde den großartig.
Also, na gut, also mir hat's nicht gefallen. Und sonst, ich habe halt noch bei TV Tropes, habe ich am Anfang auch schon rum erzählt, habe ich halt noch ein bisschen rumgesucht. Es gibt halt so Director Trademarks. Und einer ist halt zum Beispiel, dass häufig so diese kleine Mannperspektive eingesetzt wird. Also so Kamera von unten nach oben. Und also das sieht man heutzutage in Filmen. Vielleicht fällt mir das doch einfach nur so jetzt so auf. Aber das sieht man heutzutage fast gar nicht mehr. Und wird auch halt irgendwie ganz anders benutzt, als man es jetzt erwarten würde. Und sonst, ja, was ich halt ganz krass finde, man kann den Film halt komplett bei YouTube gucken. Ich weiß nicht, wie das da mit den Rechten ist. Die ich halt hatte, die hieß halt VTS 011, ja, also typischer DVD-Filename. Also einfach danach suchen. Kann man den ganzen Film gucken. Ich weiß nicht, wie legal das ist.
Die Kleinauflage, die ich jetzt habe, das sind 333 DVDs. Die koreanische, die wird inzwischen für Schweinepreise auf eBay gehandelt. Wie gesagt,
im Pappschuberle mit CD
dabei. Genau,
im
Pappschuberle mit CD dabei. Ist großartig, das Ding, gell? Ich hab's nur eingeschweißt hier.
Ich kann mich an den Soundtrack komischerweise gar nicht mehr erinnern. Diese Geschichten mit Froschansicht und was weiß ich, hat er ja viel gemacht. Ist das Einzige, finde ich, woran man merkt, also bis auf die Körnung vielleicht und dass der Paul Newman oder wer auch immer dann jünger ist und an den Klamotten, dass es so ein 70er-Jahre-Ding, weil da hat man ganz viel mit Fischaugen, mit Froschperspektive und so, hat man da generell mehr gedreht. Ja. Ich finde, das sind die einzigen Sachen, die einen da ein bisschen zeigen,
ja,
dass das Kino sich da noch nicht in so eine Bildsprache festgefahren
aber hat. Aber es gibt, und ich meine, das ist jetzt halt nicht nur bei Brüsch so, ja, es ist ganz einfach so, dass in diesen Filmen gequarzt wird, ja, als ob es kein Morgen mehr gibt. Ja, so hier quarzen, Zigarette rauch.
Finde ich großartig.
Ja, also ich kann mir das jetzt nur so am Set vorstellen, ja, also da muss mindestens oben irgendwie immer zumindest Fenster auf gewesen sein, sonst...
Das Geile ist ja, von Brüsch gibt es ja kein Bild, wo er nicht eine Fluppe im Mund hat.
Ah, okay, das weiß ich nicht.
Okay, auf jeden Fall guter Film. Kann ich weiterempfehlen. War mir auch übrigens, ich wusste es, dass du den, aber ich meine, es ist auch ein geiler Science-Fiction-Film von ihm, da kann man nichts sagen.
Ja, ach so, eine Sache habe ich noch gesagt. Ich habe halt noch wieder ein bisschen rumgegoogelt, weil ich gehe ja immer ganz gerne nicht unvorbereitet drauf vor. Und dieser eher ungewöhnliche Titel, das soll, wenn ich habe es halt hier in so ein Filmforum gefunden, ein englisches, das soll ein Wort aus dem Afrikanischen sein, also ich weiß jetzt nicht, Zulu, ob das irgendwie eine Sprache ist, das einen Geist beschreibt, der den Körper steuert, wenn man zum Beispiel schlafwandelt. Also jetzt nicht irgendwie wie böser Geist, der rumspukt, sondern quasi, wenn man was macht, ohne dass man es tatsächlich will. Also Schlafwandeln ist so das Einzige, was ich dazu gefunden habe, aber vielleicht, keine Ahnung, gibt es noch bestimmt andere Beispiele.
Ja.
Darf ich meinen nächsten? Meinen letzten dann auch schon. Es wird ein kürzerer Cast, aber wir wollten, um wieder reinzukommen sozusagen. Großartiger Film, ist euch mit Sicherheit beiden bekannt, Crombreck Town. Auch späte 70er, wohl 80er, wenn man die Klamotten anguckt, wahrscheinlich eher. Ist fast ein Kammerspiel, spielt in einer kleinen Stadt, irgendwo im mittleren Westen USAs. Und die Stadt ist ähnlich wie Detroit 8 Mile mäßig so ein bisschen aufgeteilt in einen schwarzen und einen weißen Neighborhood. Und ich weiß nicht, ob das schon so ein Kunstgriff war oder ob es das überhaupt gab, so Ortschaften, wo das praktisch so ein bisschen 50-50 war. Und das Ganze dreht sich um zwei Hauptdarsteller, zwei Freunde, die sich regelmäßig so in diesem, naja, Pub sagt man ja nicht in Amerika, in einer Bar oder einem Restaurant oder was weiß ich, in diesem Kaff treffen.
Ja, da kenne ich sogar einen ziemlich coolen amerikanischen Begriff, den ich halt selber gelernt habe. Das nennt sich Dive Bar. Also Dive wie Tauchen und Bar dann halt wie die Bar. Das ist halt so eine Bar, in der man so abstürzt. Ja, Dive Bar.
Das, ja, obwohl, cool, nee, das ist ja mehr, das ist mehr ein Diner eigentlich.
Ach so,
das ist,
oh,
das,
okay, was ich, okay, suchen, okay,
wollte. Auf jeden Fall, obwohl da wird auch Alkohol. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall, was sich dann in der ersten Hälfte, und da haben wir wieder dieses brüschmäßige Wende, was sich da sehr langsam aufbaut, ist eben in dieser Hitze des Sommers, ich muss auch ein bisschen an Do the Right Thing von Spike Lee denken, wie sich langsam so dieser Rassismus und diese beiden Gruppen hochschaukeln, und dann passiert was ich genial finde, weil es eben auch so einen Accept the Mystery Ding hat und so ein bisschen mich an Pleasantville und andere Filme erinnert hat, die sich hundertprozentig davon haben inspirieren lassen, passiert eben, dass eines Morgens die Leute aufwachen und die Hautfarben praktisch geswitcht sind. Also die vorher weiß waren, also auch unser Hauptdarsteller, ist auf einmal schwarz. Und die vorher schwarz waren, sind jetzt weiß. Der Kniff und das Tolle an dem Film ist, macht es aber auch teilweise schwer, weil bis auf die Positionen, die eindeutig besetzt sind und die man kennengelernt hat, sprich, was weiß ich, der Barkeeper, der Polizist, also der Sheriff und solche Leute, die kann man sich schwer merken, weil er eben komplett andere Schauspieler, also praktisch der Hälfte des Films wurden alle Schauspieler ausgewechselt. Also die wechseln nicht Körper, sondern die wechseln einfach nur die Hautfarbe. Und kann man sich extrem schwer merken, wer jetzt wer sein soll, wenn man nicht vorher extrem gut aufgepasst hat. Aber es ist auch nicht wichtig, weil es fokussiert sich eben der Film sehr auf diese beiden Hauptdarsteller, die eben deren Freundschaft diese ersten Rassenunruhen übersteht. Und was sich danach entwickelt, ist ein total geiles, Experiment kann man es ja nicht nennen, weil es ist ja fiktiv, aber ist auf jeden Fall eine geile Geschichte und ein schönes Stück von ihm zum Thema Rassismus, aber eben auch dieses, was mir so gut gefallen hat für damalige Verhältnisse ist, dass überhaupt nicht gefragt wird, wie das passieren konnte. Es wird zwar gefragt, was ist da passiert, was soll das, was ist los, warum bin ich nicht mehr ich und bla bla bla, aber es wird dafür keine stumpfe, also jetzt es ist kein Meteorit oder sowas runtergefallen, sondern es passiert halt einfach. Es wird die Nacht gezeigt, es blitzt zwei, dreimal, aber das wird nicht als Erklärung herangezogen, dieses Unwetter. Und am nächsten Tag hat es sich halt gedreht. Und die Idee, es gab ja, ich weiß nicht, kennt ihr Soul Man aus den 80ern, die Komödie, wo einer sich als Schwarzer schminkt, um
Hallo, auf einen weißen, natürlich, als Kind der 80er.
Ja. Nee, habe ich nie gesehen. Aber ich kenne halt solche Filme, wie wo, weiß ich nicht, Vater gegen Sohn ausgetauscht werden oder Mutter gegen Tochter. Genau.
Und Soul Man ist auch einer dieser Filme, aber Soul Man macht es ähnlich wie eben Cranbrook Town, dass er dass man Rassismus anders erlebt, wenn man wirklich, also man kann sich da reinversetzen, wie man will, versuchen, aber wenn man in den Schuhen des anderen lebt, man Sachen halt komplett anders erfährt. Und die Idee, dass dann aber auch gleich alle Weißen schwarz werden, alle Schwarzen weiß, und was sich da für eine Dynamik entwickelt, fand ich halt total genial und ist wieder so ein Film, wo ich mir an den Kopf lang, dass der nicht für einen Oscar nominiert wurde, weil er mit amerikanischen Schauspielern gedreht wurde, und ich kenne jetzt nicht einen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich sie kenne, sagen wir mal so, aber so firm bin ich dann in 70er-Jahre-Filmen nicht. Kalle wird da vielleicht eher was zu sagen können, aber es ist eine super Produktion. Es ist jetzt nicht irgendein B-Movie oder sowas. Die Geschichte ist super geil, sollte eigentlich immer funktionieren.
Aber ich glaube, das war auch ein Grund, warum Prüstein in den 70ern auch eingebrochen ist und so. Weil eben dieser Film, da wurde wahnsinnig viel Hype drum gemacht auch und wahnsinnig von dem Studio die Erwartungshaltung geschürt. Und letztendlich weder bei der Filmkritik hat er wirklich so gepunktet, auch hier wieder das spätere Kritiken haben sich ganz anders gelesen, und im Kino war schlicht und weg einfach ein Kassengift.
Also ich glaube, glaub, dass Film, der einfach halt zu früh war.
Ich glaube halt, dieser Film, der hat halt dieses Problem, was halt, weißt du, du kannst halt allen Leuten, sage ich mal, die Matrix versauen, den Film, ja, indem du denen halt erzählst, was jetzt halt der große Twist oder das große Ende ist. Und diese Schwarz-Weiß-Hin- und Her-Switcherei, ja, nachdem du mir das ja jetzt erzählt hast, ja, ist es bei weitem nicht mehr so ein, ich will jetzt nicht Mindfuck sagen, ja, aber es ist bei weitem nicht so überraschend mehr.
Das ist ja kein, Carsten, das ist ja nicht irgendwie ein Mindfuck oder ein Twist. Es ist, worum es in dem Film geht, ist, wie sich die Leute danach entwickeln und was für eine Dynamik das annimmt und was passiert. Es geht ja nicht darum, dass es passiert, sondern
ja, okay,
was dann
okay, passiert. Okay, ich verstehe, was du meinst. Sehr gut, also ich werd ihn mir angucken.
Okidok, Khalil,
dein zweiter. Ja, mein zweiter. Das ist jetzt so ein Ding.
Ich weiß hundertprozentig, was jetzt kommt. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich glaube, das, was jetzt kommt, darüber habe ich
mal was gelesen. Ich sag nur ein Wort: Kaleidoskop.
Ja, natürlich war ja klar.
Ja, Kaleidoskop ist einfach eine Nummer, die muss ich bringen, auch wenn es verrückt ist, was man über diesen Film einfach liest. Vielleicht ganz kurz. Es ist gar nicht mal lange Zeit gar nicht klar gewesen, ob Brüsch den selbst Ding überhaupt gedreht hat. Als Regisseur wird Theo Morrow geführt. Allerdings, wenn man nachschlägt, in diversen Nachschlagewerken, kommt man eben tatsächlich dahinter, dass da Brüsch mit dem Copyright drin hängt. Und ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, dass es sich um einen Brüsch-Film handelt. Da habe ich es ja auch dir geschickt, Philipp. Weil mein Lieblingslabel Bildstörung hat in einem bekannten DVD-Thread so eine Wünscheliste und da wurde eben Kaleidoskop auch genannt. Und ist auch wirklich eine Diskussion um den Film losgebrochen. Eben zur Entstehungsgeschichte und so weiter, da sage ich dann auch gleich im Nachklapp noch ein bisschen was dazu. Aber leider hat sich der Alex von Bildstörung ganz klar gesagt, es ist unmöglich eigentlich von diesem Film wirklich eine komplette Kopie zu bekommen. Ich selbst habe nur eine einstündige Rumpfversion gesehen, die ich, ja, ich habe es ja mal gesagt, ab und an greife ich auch mal aufs Internet als Filmreferent zurück. Aber mehr gibt es zu diesem Film nicht. Carsten kennt den ja gar nicht, gell? Da sollte ich vielleicht auch ein bisschen was zu der Story sagen.
Ich bin auf alle Fälle dran interessiert.
Also ja, wobei
so super krasses Zeug.
Wobei hört ihr erstmal die
bei irgendwelchen komischen. Also was ich übrigens nebenbei schon ziemlich schockierend finde, ist, dass du diesen Bildstörung-Typen beim Vornamen kennst, ja?
Ein Alex, ja, das.
Ja, das lässt tief.
Ja, ein bisschen schon. Naja. Jedenfalls handelt es sich da um ein Spätwerk von Brüsch, also Ende der 70er gedreht, eben als er eigentlich an dem Punkt war, wo er gesagt hat, ihr seid noch da, oder?
Ja, klar, ja, ja. Klar.
Sorry, ich habe hier gerade eine komische Meldung am PC gehabt.
Ja, dafür bin ich, glaube ich,
schuld. Okay. Ja, jedenfalls, zu einem Zeitpunkt, als Brüsch eigentlich gesagt hat, dass Film als Medium tot wäre. Und deswegen war es auch gar nicht lang klar, ob der Film überhaupt von ihm ist. Zur Handlung mal, der Film greift ein bisschen so die Thematik von auch dem Corman-Streifen LSD oder auch die Acid Eaters auf und greift so ein bisschen die Flower Power Hippie-Zeit auf, gepaart mit Manson Family, also vielleicht da als geschichtlicher Einwurf einfach, also wie gesagt, Hippie und so weiter. Eine große Zäsur kam natürlich mit den Sharon Tate-Morden, die Charles Manson begangen hat, wo man eben festgestellt hat, dass die Hippie-Zeit gar nicht mehr so lustig ist und natürlich dann auch mit Aufkommen von harten Drogen, dass eben so der Traum ein bisschen ausgeträumt ist. Und Kaleidoscope handelt eben von einer Hippie-Kommune, die relativ spät erst sich entschließt, auszusteigen. Unter anderem haben wir da einen Werbefachmann, der die Schnauze voll hat, einen ehemaligen Soldaten, der schlimm traumatisiert ist, aber genauso auch eine Unschuld vom Lande. Also eine ziemlich wilde Mischung, die einfach sehr auf unkonventionelle Art und Weise auf diesem Gehöft zusammenlebt und da einfach eigentlich nur so ein bisschen Liebe und Frieden haben will. Da greift er übrigens auch wunderbar, finde ich. Den Einwurf muss ich mir jetzt einfach nochmal reindrücken. Ein bisschen das Dogma-Kino von Lars von Trier auf, weil daran erinnert der tatsächlich am Anfang so ein bisschen. Also diese Happenings sind gefilmt und so und alles ein bisschen so mit Steadicam, also beziehungsweise mit ein bisschen aus der Sicht von Found Footage, also als ob da einfach ein paar Leute mit ihrer Super 8 Kamera gestanden sind und da mitgedreht haben. Das fand ich schon mal genial. Aber Brüsch wäre ja nicht Brüsch, wenn er nicht wieder mitten im Film eine total kaputte Wendung bringen würde. Und in dem Fall war es eben, dass diese Drohungen dazu führen, dass sich ein anderer, also man weiß es nicht, ob es tatsächlich so passiert, ob sich ein Dimensionstor öffnet und irgendwelche Gestalten anfangen von diesen Hippies ja Besitz zu ergreifen und aus diesem und die Hippies zu mordlüsternden Wesen machen und die sich ziemlich bitter auch dann an der Umwelt, die ihnen übrigens im Vergleich zu Wally überhaupt gar nicht vor übel mitspielt, sondern die eigentlich alle lustig finden und so weiter, ziemlich bitter abgeht. Und was den Film auch noch besonders macht, das sind wir auch wieder, Carsten, bei der Froschaugenperspektive. Sobald man merkt, dass diese Wesensheit, diese Gestalt Besitz ergriffen hat von dem Hippie, wechselt der Film komplett in die Ego-Perspektive. Was schon mal für die damalige Zeit auch, gut, es gab natürlich Peeping Tom, aber trotzdem total abgefahren rüberkommt. Und dann packt halt Brüsch aus, was er kann. Nämlich er fängt an mit wirklich wild zu experimentieren, überbelichteter Film, Film, der rückwärts läuft, total verstörende Bilder einfach, die dadurch entstehen, was fast schon irgendwo wie ein surrealer Trip irgendwo wirkt und was ich in ähnlicher Form vielleicht noch in Enter the Void irgendwo gesehen habe, den ich auch zum ziemlich großen Lieblingsfilm zähle. Und jedenfalls ist die Story, wenn man es mal ganz hart sagen will, ist natürlich so ein bisschen 10 kleine Negerlein im Prinzip. Und ich vermute mal ganz stark, ich vermute mal ganz stark, das darf man in dem Fall noch sagen, dass Brüsch tatsächlich einen Kunstfilm machen wollte, aber das damalige Filmstudio eigentlich nur ein Actionreiser. Die wollten halt den bekannten Namen aufgreifen, haben gedacht, machen sie einen Film und eben darum, dass dadurch zum Konflikt bekommen, ist immer auch wunderbar einfach sieht, wie unterschiedlich der Film ist. Ich nehme an, Carsten, du hast gar nichts davon gesehen. Die Stunde, die ich dir geschickt habe, Philipp, wie fandest du die?
Ja, ich bin ja nicht so hundertprozentig der Horrorliebhaber. Und was mich gewundert hat, so wie Brüsch normalerweise politische Statements setzt, ist ja dieses: Wir machen aus den Hippies die drogennehmende Gefahr, ja. Das war ja so ein Statement, was es in den 50ern und 60ern.
Aber da sage ich auch gleich noch was dazu. Jugend,
diese Entfremdete, fand ich total ungewohnt.
Ja, aber ich
es ist halt nicht mein Genre, aber es war natürlich zweifellos.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist sowieso Wahnsinn, was, also dieser Film hatte meines Wissens auch nirgendwo großartig eine Ausstrahlung und ist relativ schnell in der Versenkung verschwunden, sprich, da ist richtig viel Geld verbrannt worden. Und ich meine, ich bin ja eine alte Trüffelsau, wenn es um obskure Filme geht und habe mich natürlich dann auf die Suche im Internet gemacht, was gibt es mehr als diese einstündige Rumversion. Und ich sag's euch, Leute, was man da zu lesen bekommt, ist, darüber könnte man schon wieder einen Podcast eigentlich fast machen, über Gerüchte um Entstehungen von Filmen, weil es ist total abgefahren. Ich habe dann in einem Strange Cinema Words Forum habe ich tatsächlich eine der abgefahrensten Entstehungsgeschichten gelesen und die muss ich einfach zum Besten geben, auch wenn ich selber persönlich sage, naja, und zwar, gerade Philipp, weil du das aufgegriffen hast, dass das Thema eigentlich für Brüsch untypisch ist, weil es ja fast eigentlich schon sehr konservativ ist. Hallo?
Ja,
ist halt
ja,
noch
ja,
da. Okay. Ja. Und jedenfalls geht ein Gerücht um, dass dieser Film tatsächlich unter anderem von Kreisen, also man weiß ja, dass die diversen Regierungen unserer Länder durchaus auch an Grenzwissenschaften geforscht haben. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen die Verschwörungstheorie-Keule auspacken. Ja, und auch ja, durchaus
bei mit Grenzwissen,
ja, und auch durchaus mit versucht haben, also es gab ja auch, wie gesagt, Versuche in den 70ern oder in den 60ern mit LSD Leute zu indoktrinieren oder zu schläfern umzuerziehen, und tatsächlich ist wohl, so habe ich es eben nachgelesen, so, dass Kaleidoskop tatsächlich mit von der US-Regierung, ich finde das so abstrus und unglaublich, finanziert wurde, die über den Film sublime Botschaften einspielen wollte, um die Jugend quasi ein bisschen von diesem Hippie-Beatnik-Ding wegzukriegen und zu braven US-Amerikanern zu bewegen und gleichzeitig auch ein bisschen so schon mal gegen den bösen Russen zu inszenieren. Und wie gesagt, das ist eine total abgefahrene und total strange Geschichte. Und wenn man denkt, das ist der Höhepunkt, nein, der Höhepunkt, den ich tatsächlich in diesem Forum gelesen habe, war dann, dass derjenige überzeugt war, dass dieser Film nie ausgestrahlt wurde, weil bei den ersten Testaufführungen es zu tumultartigen Szenen kam und die Leute von diesem Film aggressiv wurden. Und also ganz kurz, ich glaube natürlich überhaupt gar nicht, dass da irgendwas dran ist, aber es ist einfach eine tolle Geschichte um einen wirklich abgefahrenen Film. Ich für meinen Teil habe, wie gesagt, inzwischen so drei Theorien. Die erste habe ich ja gerade erzählt, die halte ich natürlich für totalen Quatsch. Die zweite ist tatsächlich, mag sein, dass die US-Regierung, ich meine, es wurde schon, die abstrusesten Sachen wurden schon erforscht, tatsächlich irgendwie auf die Idee kam, das zu machen und dann festgestellt haben, huch, der Typ hat uns ja einen Kunstfilm gemacht und das Ding deswegen in Versenkung verschwunden ist, weil das der amerikanischen Regierung schlichtweg zu peinlich war, für was da Geld ausgegeben worden ist. So tatsächlich wahrscheinlich, um da mal den Kurs zu beenden, halte ich allerdings, dass der Film einfach Brüsch mit dem Filmstudio so in Streit gekommen ist und Brüsch war ja immer jemand, der einen Teil Rechte behalten hat, sodass dieser Film einfach nie wirklich veröffentlicht wurde, weil das Studio geblockt hat und Brüsch geblockt hat und es deswegen in Versenkung geschwunden ist. Eine andere Geschichte, die ich jetzt die Tage von einem befreundeten DVD-Labelmacher gehört habe, ist, dass diese US-Verschwörungstheorie-Geschichte tatsächlich so jetzt im Vorfeld ein bisschen lanciert worden ist, eben weil eventuell doch ein DVD-Release ansteht und man damit eben ein bisschen auch Filme pushen will. Übrigens, dieses Thema Film, der Leute tötet, haben tatsächlich dann auch Regisseure, die sich wohl, also Carpenter hat sich mal auf Brüsch bezogen bei seiner Masters of Horror-Episode und auch andere haben sich da zum Teil drauf bezogen. Jedenfalls, wer Marc soll sich da den Trailer, wenn er ihn findet, anschauen. Auf YouTube ist er nicht. Ich habe ihn auf LiveLeak gefunden. Ich werde die Tage mal irgendwann auf Facebook auf jeden Fall mal den Namen. Ich habe es jetzt gerade nicht da, weil das auch nur ein ganz komischer Name ist. Und wer noch ganz gute Filmkontakte hat, den empfehle ich tatsächlich, wenn er irgendwann diese Rumpfversion findet, die eine Stunde geht. Super. Persönlich würde ich gerne auch eine Belohnung aushängen, für wenn irgendjemand weiß, ob es davon ein längeres Ding als eine Stunde gibt. Soll es angeblich, anscheinend war die Drehzeit damals 90 Minuten oder 100 knapp, dann bitte, 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 ich würde die Hälfte meiner DVD-Sammlung für eine Belegkopie von diesem Streifen geben.
Also, du hast jetzt so viel geredet und ich muss mir jetzt schon Notizen machen, ja, damit ich hier überhaupt noch mitkommen kann, Khalil. Zum einen habe ich in einem sehr guten Podcast mal einen sehr guten Witz gehört zu dem Thema Grenzforschung. Grenzforschung ist nämlich dann, wenn Leute rausgeschickt werden und feststellen, ach, guck mal, hier ist Holland. Boah, ist der untergegangen. Ja, dann das nächste ist zu diesem, jetzt was Ernstes hier mit dieser amerikanischen Verschwörungsgeschichte. Es gibt halt diese Band YMCA und die hat halt einen Song gemacht, Young Man, und den hat die für die Navy gemacht. Wenn man den sich heutzutage anguckt, ist das lächerlich.
Nein, den haben sie nicht für die Navy
gemacht. Doch, hundertprozentig.
YMCA ist Young Men's Christian Sports Association, ja, oder so. Das ist ein
Ach nein, 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 sorry, Quatsch, ich bin bescheuert. Der Song heißt In the Navy. Ja, In the Navy. Ja, genau. Und der wurde aber für die Navy gemacht. Also der war als Rekrutierungsidee.
Ja, ja, okay.
Kein Witz. Also hundertprozentig. Ja, glaub ich dir. Und das nächste, du hast ganz am Anfang gesagt, und ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich das gemacht habe. Du hast Froschaugenperspektive gesagt. Habe ich das gesagt? Wenn, dann meinte ich natürlich Froschperspektive. Ah, okay. Da muss ich mich dann selber nur noch mal nachträglich korrigieren, bitte.
Okay. Ja, aber.
Habe ich vorhin Froschaugenperspektive gesagt?
Du hast auf jeden Fall im Vorgespräch schon von der die ganze Zeit diese Froschaugenperspektive, ja, muss dich extrem beeindruckt haben.
Scheiße. Aber okay, eine Sache noch, ich habe tatsächlich jetzt in London mir ein Plakat von Kaleidoskop. Ich war in also Spillfield auf einem Vintage-Markt und habe mir da diverse Filmposter für meine Wohnung gekauft. Und tatsächlich, der hatte den Plakatentwurf für Kaleidoscope, den ich so abgefahren finde, den ich hier auch gerahmt jetzt über meinem Bett hängen habe. Meine Freundin findet ihn ein bisschen verstörend, aber gut. Ich finde es.
Ja. Okay. Wie oft kommt die schon vorbei?
Carsten.
Ja, okay, dann ich mag es ja nicht so, der Letzte zu sein oder der Abschließende, aber wenn, dann versuche ich nochmal richtig, richtig Gas zu geben. Also mein letzter Film ist Dresado. Der wurde halt in Spanien gedreht, in den 70ern, und in der Hauptrolle spielt Edward Albert. Kannte ich vorher nicht, musste ich halt mal wieder so ein bisschen suchen, ist ein sehr berühmter spanischer Schauspieler, aber ich muss halt auch gestehen, wenn es halt nicht so super Mainstream-Kino ist, dann kenne ich das halt nicht, und da muss ich mich da halt auch immer vorher so ein bisschen einlesen und so ein bisschen querlesen. Okay, der Film selber, also ich habe mich da auch schon mit Philipp drüber unterhalten, ich würde ihn generell in die Abteilung Thriller packen. Die Sache ist ganz einfach die, denn am Anfang weiß man das so gar nicht. Denn der Film beginnt relativ lustig inszeniert, also und doch sehr humorvoll, in so einer vollbesetzten Kneipe oder Gasthaus in Spanien, in irgendwie so einer kleinen spanischen Provinzstadt, würde ich sagen. Ich glaube, der Name wird leider nie wirklich genannt. Und in dieser kleinen Gaststätte gibt es halt so eine gewisse Chemie. Es ist also, Chemie ist ein Quatschbegriff, gibt es ein gewisses Geplänkel zwischen all den Leuten, die da sind. Und das fast 15 bis 20 Minuten wieder des Films so ein. Also ich muss gestehen, ich hatte Evernote nicht auf, ich habe mir nicht wirklich die Uhrzeit gemerkt, aber ein großer Teil am Anfang denke ich, oh, das ist halt, würde ganz gut zu so Kammerspiel passen, denn es findet halt alles mehr oder weniger in dieser Kneipe statt und ein bisschen davor. Was da halt genau passiert ist, ich sag mal so, wie fasse ich das am besten? Okay, also zum einen, wenn der Film halt, also wenn, wenn diese Szene aufhört, also diese 20 Minuten aus sind, dann rafft man halt überhaupt erst, wer der Hauptdarsteller ist. Denn der Hauptdarsteller, der kommt zum Schluss aus der Kneipe raus und ist total betrunken und ein bisschen angeschlagen, sage ich mal. Ich erkläre gleich warum. Und bricht einfach vor der Kneipe zusammen und pennt einfach ein. Also der ist nicht tot, sondern der schläft ganz einfach ein. Und als er wieder wach wird, ist er gut gekleidet, völlig anders angezogen und befindet sich ganz einfach in einem in so einer Art Herrenhaus. Aber vorher nochmal ist natürlich die Frage, was ist in der Kneipe genau alles passiert. Also es werden so mehrere Geschichten parallel erzählt. Und das ist halt relativ cool. Manche Sachen sogar ganz ohne Dialog. Also das siehst du ganz einfach nur, wie Leute miteinander agieren. Da gibt es zum Beispiel so eine relativ lustige Liebesgeschichte zwischen dem Wirt oder halt dem Besitzer der Kneipe und halt einem weiblichen Gast. Und das Coole ist halt, und ich muss halt gestehen, ich habe es mir danach einfach nochmal angeguckt, das Coole ist halt, dass während des dass diese Schlägerei, die zum Ende einfach auftaucht, dass auch sich basiert auf diese in dieser Liebesgeschichte. Aber das sieht man halt erst, das rafft man halt erst, wenn man sich das zweite Mal guckt, weil da so ein bisschen getrickst wird. Aber ich will euch da den Gag nicht wegnehmen. Das Coole ist, oder das nicht so cool ist, als der Typ halt Edward Albert halt wieder auftaucht, wieder wach wird und sozusagen sein Rausch weg ist, findet er sich halt in völlig anderer Kleidung in einem sehr edlen Herrenhaus wieder. Ziemlich lichtdurchflutet, große Fenster, also wie ihr euch so eine spanische, so ein spanisches Luxusding vorstellt mit viel Sonne. Was ihm aber auffällt, ist, dass er halt gefesselt ist und sich nicht wirklich bewegen kann. Und der Grund dafür, der wird auch relativ schnell erklärt, denn, und das ist halt so die nächste Sache, er wird die ganze Zeit ausgefragt nach Sachen aus seiner Vergangenheit, die man zu dem Zeitpunkt als Zuschauer auch gar nicht weiß. Und es beginnt auch echt, das sind so 10 Minuten oder 5 Minuten, wo er sich natürlich gar nichts erinnert. Und dann nach und nach wird aus ihm halt eine gewisse Vergangenheit rausgekitzelt. Und was halt der Gag ist, ist, dass diese Frau, die ihn halt ausfragt und zum Schluss auch foltert, um halt schneller an die Informationen rauskommt, dass die eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und das Coole ist, in dem Moment, wo es dem Hauptdarsteller klar wird, ja, da wird es dir auch als Zuschauer klar. Weil, weißt du, diese ganzen Puzzleteile, die fassen sich dann zusammen und aus diesen Rückblenden und den ganzen Erzähldingern fasst sich dann halt ein komplettes Bild zusammen und alles macht halt Spaß. Aber das will ich nicht wegnehmen. Denn das ist eigentlich eine coole Sache. Der Film, wenn das halt dann aber aufgelöst wird, ist dann aber noch nicht vorbei. Denn, und das finde ich halt, ist leider sehr schade, also das Ende, denn das Ende, und das ist halt nicht das, was halt tatsächlich die Frau und den Mann verbindet, sondern das Ende des Films ist, dass der Typ halt einfach dann, ich sage jetzt mal, eine gewisse Zeit später wieder auf der Straße wach wird. Und all das, und er sich dann halt im Endeffekt nicht mehr so hundertprozentig sicher ist, ob das, was ihm in der Zwischenzeit ihm halt passiert ist, ob das Realität war oder nicht.
Okay, und du bist gerade offiziell völlig daran gescheitert, einen Film so zu erklären, dass ihn jemand, der ihn nicht gesehen hat, auch nur ansatzweise versteht.
Okay. Es ist ganz einfach.
Es ist so geil.
Ich kenne den Film.
Ja, ich habe auch gedacht, wenn ich den jetzt hören würde, und ich würde echt denken, what the fuck?
Und alles, und deswegen, und am Ende, und ist aber auch cool, ich finde, du hast trotzdem, man hat so Versatzstücke, die einen neugierig machen. Vielleicht muss man auch gar nicht.
Stimmt es eigentlich, dass da ein zweiter Teil angedacht war?
Weiß ich ehrlich gesagt nichts von. Das Einzige, was ich halt nur sagen kann, ist, dass halt die Musik relativ geil ist. Also besonders den Abspann, also diesen Abspann-Song, obwohl, ich weiß nicht, ist es ein Song, wenn darin nicht gesungen wird? Also A Cappella-Song? Keine Ahnung. Also
nee, da ist natürlich kein
Theme oder so. Dieses Abspann-Theme da, einfach sehr geil. Such mal nach Firicella, ziemlich cool.
Ja.
Okay, Doc. Ja, ist auch ein cooler Film. Ich mag ihn. Er ist vor allem für seine Zeit. Heutzutage ist man ja mit solchen Filmen eher übersättigt. Aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar der erste. Wir hatten es mal über Mindfucks und vielleicht ist das der erste richtig gute Mindfuck-Film.
Ja gut, also ich möchte es nur ganz kurz nochmal in drei Sätzen zusammenfassen bei Dresado. Am Anfang, diese Kneipensache, die ist lustig, hat aber nicht viel mit dem eigentlichen Hauptfilm zu tun. Dann kommt halt dieser, also das ist halt so eine umschließende Rahmenhandlung.
Du hast noch einen Satz.
Ja. Achso, ja, sorry, ich rede schon wieder zu viel. Aber was ich sagen will, ist wirklich cool gemacht. Ich fand es ziemlich spannend. Dieser Aha-Effekt, ja, hat mich echt umgehauen. Ich wusste viele Zeit gar nicht. Also, wie soll ich das sagen? Ich mag das halt so, wenn der Film einen immer irgendwie woanders hin mitnimmt. Also, ich war halt die ganze Zeit super unterhalten und mir hat der Film echt gut gefallen. Also, guckt ihn euch einfach an. Am besten drüber springen. Da schneiden wir ganz einfach nachher so rein. Dresado einfach
gucken. Nein. Das ist ja cool. Man kann sich ja.
Ich finde so brüsch
auch. Man erahnt zumindest, dass er interessante Sprünge macht.
Ich finde aber, also Carstens Erklärung wird auch brüschgerecht, weil du hast ja tatsächlich bei dem Film öfters mal so dieses What the fuck einfach auch im Kopf drin. Also diese.
Ja, weiß ich nicht. Das ist halt so. Wie soll ich das erzählen? Es ist halt so irgendwie, du merkst halt an einem Abend, an dem du viel getrunken hast, dass du schon leicht angeheitert bist und dieser Moment, wo dir das so ein bisschen bewusst wird, zusammen mit irgendwie so gleichzeitig diesem auf die Uhr gucken und feststellen, wie spät ist es denn? Weißt du, so, und dann überrascht sein, ach du Scheiße, ist schon so spät. Diese leichte Verwirrtheit, finde ich, kommt da 1A rüber.
Oh mein Gott. Ja, jetzt hast du natürlich alles wieder gut gemacht. Mit dieser unglaublichen Analogie.
Sollen wir eigentlich noch... Nee, eigentlich haben wir ja gesagt, jeder zwei, ne?
Jeder zwei. Es gibt noch... Wir können ja eventuell noch mal irgendwann einen zweiten Teil machen.
Ja.
Er hat ja nun wirklich mehr als genügend Filme gedreht. Wir hoffen, wir haben euch vielleicht den einen oder anderen Film von Jacques Brüsch, den ihr noch nicht kanntet, oder vielleicht kennt ihr auch keinen. Vielleicht gibt es ja auch welche, die ihr besser findet oder die ihr findet, dass wir sie im nächsten Cast besprechen sollten. Auf jeden Fall ein Regisseur, der zweite jetzt in unserer Regisseur-Special-Podcast-Themenreihe. Und es werden vielleicht noch viele kommen. Fürs nächste Mal haben wir so oder so einen Gast. Wir haben jetzt ein paar Gäste angedacht und je nachdem, welcher Gast es wird, wird es entweder ein Roundup oder ein Themenpodcast. Und mehr möchte ich nicht verraten, weil wir zu oft über Sachen angekündigt wurden, die dann nicht
gemacht wurden. Ich warte noch auf Horror Teil 2, Science Fiction Teil 2 und diverse andere Teil 2.
80er Jahre, den der Memo in einem Anflug von Euphorie angekündigt was hat, der so leider
auch. Ja, aber für Sci-Fi kannst du jetzt einfach schon Konopi nehmen, das ist schon ziemlich Sci-Fi.
Und Kriegspodcast war auch mal groß angekündigt und ist grandios gescheitert.
Ja.
Ja.
Wir hoffen wieder mit einer Regelmäßigkeit zu starten, aber auch da wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster legen. wir haben ein Leben. Es ist für uns immer noch ein unentgeltliches Hobby und auch wenn wir es so ernst nehmen, als wäre es ein sehr gut bezahlter Job.
Nee, also das Problem ist, für euch ist das ein unentgeltliches Hobby. Ich schwimme in den Amazon-Millionen.
Ja!
Oh ja, genau, stimmt. Genau, geht mal wieder auf unsere Seite und bestellt euch einen Film. Und wenn ihr mal wieder was bei Amazon bestellt, wie ihr wisst ja noch damals von unserem Uhrending, einfach über unsere Seite auf irgendeinen Film klicken. Und danach könnt ihr euch bestellen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht mal den Film bestellen, der auf unserer Seite verlinkt würde. Aber wenn ihr über unsere Seite kommt, über zelluleute.de, dann tut ihr uns was Gutes. Und gerne auch mal was Teures kaufen. Kann man Autos, hatten wir damals auch schon gefragt, ne? Kann man Autos, kann man nicht bei Amazon bestellen.
Ich bin mit zufrieden mit meiner Godzilla-DVD, die ich jetzt für 200 Euro verkauft habe.
Der Roland Emmerich
Godzilla? Nee, Godzilla gegen Mecha-Godzilla.
Was? Ich hab mal für 200 Euro,
Carsten. Nein, das Geile ist, die habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt von Euro mitgenommen. Und ich habe dann jetzt die Tage mal wieder irgendwann meine DVDs ein bisschen sortiert und durchgeschaut und habe ein paar Sachen gecheckt. Und dann machst du halt tatsächlich einen Film auf, wo du echt denkst, okay, Godzilla gegen Mecha-Godzilla und siehst billigstes Gebot 250 Euro.
Alter, ja, und ja, vor allem jetzt ist auch die Zeit, wo der neue Godzilla kommt. Da können wir ja übrigens. Hat da gerade jemand gebläht? Nein. Das hat sich extrem
so angehört. Das ist so mein Stuhl, der knarrt, glaube ich. Eher so komisch.
Oh ja, das sage ich auch immer. Was sagt ihr eigentlich zu dem Godzilla-Trailer?
Ja, also ich schaue mir gerade die alten tatsächlich wieder an. Weil die haben einfach einen wahnsinnig schönen Charme, muss ich wirklich sagen. Sorry. Ich warte mal, wobei ich tatsächlich Emmerichs Godzilla gar nicht so, also ich sehe den mit einer gewissen Altersmilde und finde ihn gar nicht so schlimm, wenn man Godzilla ausblendet und alle Logikfehler ausblendet und auch und die Dialoge aus. Die
Szene mit dem Mann am Steg da, der am Angeln ist, die finde ich eigentlich ganz lässig.
Ja, also ich habe den damals im Kino mit meiner damaligen Freundin gesehen und wir sind beide mehr oder weniger so spontan ins Kino und haben nichts erwartet und also dann war er doch unterhaltsam.
Wieso kostet denn Godzilla gegen Mecha-Godzilla 200 Euro? Ich habe gerade bei Amazon geguckt. Der zweite Teil aber nur 9.
Ja,
muss ziemlich scheiße sein, der zweite Teil. Ach,
oder seltener.
Die erste. Regeln der DVD-Sammlerei sind ja manchmal, selbst für mich als Hardcore-Sammler, unergründlich. Aber bei 200 Euro bin ich dann auch schwach geworden, habe das Ding eingestellt, habe eigentlich damit gerechnet, dass ich dann irgendwann 2018 verkaufe. Ja, und eine Woche später war er weg. So kann es gehen. Jo. Dann sind wir mal am Ende, oder?
Also ich freue mich auf den neuen Godzilla. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest Walter White mal wieder in Action zu sehen, freut mich. Ich bin eigentlich nie ein Godzilla-Fan gewesen. Ich war auch nicht so geil auf diesen letztes Jahr, was war das nochmal? Wie hieß der nochmal? Mit diesen riesen Robotern und so.
Pacific Rim war ziemlich geil.
Pacific Rim war super.
Pacific Rim war
ja,
super.
Ja, ich war nicht so geil auf den im Vornherein, aber irgendwie der Godzilla, der macht mich auf jeden Fall mal mehr an. Ich bin sehr gespannt, ob wir in dem Trailer nur so ein bisschen geteased werden und der Godzilla dann so richtig schön in Vollansicht irgendwelche Hochhäuser einreißt und so. Das ist ja das, was man eigentlich sich erhofft und erwartet. Und
kein Ding, was sich so schnell wie ein Porsche durch die New Yorker Innenstadt bewegt.
Genau. Okidok, Kinas. Bis zum nächsten Mal. Es war schön und wir hoffen, ihr hattet Spaß und bleibt so, wie ihr seid. Tschüss.
Tschüss. Ciao.